hat innerlich, ob es eine frohe Woche war oder eine schwere Woche war, keine Ahnung, du weißt es besser. Aber Gott ist hier und er möchte in dein Leben hineinsprechen, möchte dich ermutigen, möchte dir Hoffnung schenken. Hoffnung ist so das große Stichwort von der Predigt heute Morgen. Ich möchte einen Bibeltext lesen, der uns mit hineinnimmt, dass Gott dabei ist, unsere Hoffnung zu stärken, stark und groß zu machen. Dass egal wie die Umstände auch immer sein mögen, wir immer wissen, Gott hat einen Weg. Und er hält mich. Heute ist der Predigttext aus dem Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 4 bis 13. Lest einfach mit oder lasst es einfach auf euch wirken, was Gottes Wort sagt. Und aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Sie ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten. Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch, einmütig zu sein, so wie es auch Jesus Christus euch gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Christus kam doch in diese Welt, um seinem Volk Israel zu dienen. Er zeigte ihnen, wie treu Gott seine Zusagen hält, die er ihren Vorfahren gegeben hat. Auch die anderen Völker können Gott für seine Barmherzigkeit danken. So steht es schon in der Heiligen Schrift: Ich will dich loben. Alle Völker sollen es hören. Zu deiner Ehre will ich singen. Ebenso heißt es: Jubelt ihr Völker zusammen mit seinem Volk Israel. An einer anderen Stelle können wir lesen: Lobt den Herrn alle Völker, preist ihn alle Nationen. Und Jesaja prophezeite: Der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, wird groß werden und über die Völker herrschen. Er wird ihre einzige Hoffnung sein. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Das soll geschehen heute in diesem Gottesdienst, dass eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Hoffnung. Der Theologe Karl Barth sagte einmal: Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht herumlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Wer weiß, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist, der hat immer Grund zur Hoffnung. Dieses deutsche Wort Hoffnung hat Geschichte. Unser Martin ist ja so, auf der einen Seite sagt man ADHS, auf der anderen Seite sagt man einfach so seine Behinderung ein Stück weit, der kann schlecht still sitzen. Das macht einen manchmal nervös, wenn man neben ihm sitzt. Ja. Aber so ein bisschen geht es darum, wenn man das Wort Hoffnung nimmt, das meint von seinem Ursprung her hüpfen. Springen. Wow, hey, meine Mannschaft gewinnt. Die schießen gleich ein Tor. Okay. Ich weiß nicht, was dein Ding ist, wo du nicht mehr still sitzen kannst, weil du einfach weißt, wow, jetzt geht's los. Jetzt passiert es. Eine zuversichtliche innere Ausrichtung, eine positive Erwartungshaltung, die einen innerlich durchdringt, da passiert jetzt gleich etwas so Wünschenswertes. Der Begriff der Hoffnung ist in unserem Sprachgebrauch nicht neutral. Das heißt, wenn von Hoffnung die Rede ist, wird dadurch in der Regel zum Ausdruck gebracht, dass diese auch berechtigt ist. Es gibt keine negative Hoffnung, es gibt eine positive Hoffnung. Und Paulus, der diesen Römerbrief geschrieben hat, sagt, diese Hoffnung gründet in Gottes Wort. Er gibt sich Mühe, im Römerbrief Kapitel 15 das zu belegen. Aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen, sagt er. Ihr wisst ja, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Deshalb erinnern wir uns Sonntag für Sonntag an Gottes Wort. Lassen uns innerlich davon ernähren. Unsere Hoffnung bekommt Nahrung durch das, was wir in der Bibel lesen. Paulus sagt, sie ermutigt und tröstet uns, diese Heilige Schrift, damit wir unsere Hoffnung auf ihre Zusagen setzen und daran festhalten. Über 300 Voraussagen im Alten Testament wurden durch Jesus Christus erfüllt. Das ist so ein Satz, den werfe ich jetzt einfach mal hier rein. Über 300 Aussagen im Alten Testament, Jahrhunderte bevor Jesus geboren war, wurden die ausgesprochen, niedergeschrieben, wurden in ihm erfüllt. Um das ein bisschen gewichtiger zu machen, für jeden Einzelnen von uns, möchte ich etwas weiter sagen. Der Wissenschaftler Peter Stoner hat in seinem Buch Science Speaks, Wissenschaft spricht, dargestellt, dass nach mathematischer Wahrscheinlichkeitsberechnung ein Zufall hier ausgeschlossen ist. Peter Stoner hat folgende 9 Prophetien auf die moderne wissenschaftliche Wahrscheinlichkeitsberechnung angewendet. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Bild. Dann könnt ihr es auch besser sehen, auch du. Ist kleingedruckt, ich lese es deshalb vor. Dass Jesus in Bethlehem geboren werden soll, hatte Prophet Micha schon lange genug prophetisch angekündigt. In Matthäus 2, Vers 1 lesen wir es. Dass es so geschehen ist. Er wird von einem Vorboten angekündigt werden. Jesaja 40, Vers 3. Und das erfüllt sich. Wir lesen es in Matthäus 3, 1 bis 2. Dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzieht, das beschreibt der Prophet Zacharia. Und Lukas berichtet es, dass es genauso passiert ist. Dass Jesus von einem Freund verraten werden wird, das wusste schon der Psalmist, Psalm 41, Vers 10. Und Matthäus berichtet es. In Matthäus 26 kann man es lesen, dass Jesus für Silberstücke verraten wurde oder dass der Verräterlohn dann in den Tempel geworfen wurde, dass er stumm vor seinen Anklägern war, dass seine Hände und Füße durchbohrt wurden, dass er mit Verbrechern gekreuzigt wird und vieles mehr. Aber die Erfüllung allein dieser 9 prophetischen Ankündigungen, allein nur diese 9, dass sie in einem Menschen erfüllt werden, diese Wahrscheinlichkeit beträgt 1 zu 10 hoch 17. Das bedeutet eine 1 mit 17 Nullen dran. So wahrscheinlich ist es, dass es ein Mensch auf sich vereinen kann. Nun gibt es ja nicht nur 9 Prophezeiungen, die Jesus gelten. Stoner zieht nun 48 Prophezeiungen in Betracht und sagt, dass die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung aller 48 Prophetien in einem beliebigen Menschen eine Wahrscheinlichkeit hat von 1 zu 10 hoch 157, also die Wand würde wahrscheinlich nicht ausreichen, um die vielen Nullen hier dran zu setzen. Deshalb stellt es euch einfach nur vor. Selbst die Wahrscheinlichkeitstheorie sagt uns, dass ein Zufall hier völlig ausgeschlossen ist. Das bedeutet, dass die Bibel uns eindeutig bestätigt, dass Jesus der von Gott Gesandte ist. Jesus ist der von Gott Gesandte, der die Sünde der Welt auf sich nahm. Aber jeder Mensch ist frei für sich, sich für Jesus oder gegen ihn zu entscheiden. Obwohl die Belege so eindeutig sind. Was lernen wir aus der Heiligen Schrift, sagt Paulus. Sie gibt uns Hoffnung. Gottes Wort geht in Erfüllung. Was Gott ankündigt, das wird geschehen. Das war in der Vergangenheit so, das ist heute so und das wird in Zukunft so sein. Gottes Wort geht in Erfüllung. Seine Verheißungen kommen in Existenz. Das ist nicht Blabla, das ist nicht Schall und Rauch, sondern das wird Wirklichkeit. Was er zusagt, das hält er. Wir können uns felsenfest darauf aufbauen, darauf verlassen. ich darf mich darauf verlassen. Hoffnung gründet in seinem Wort. Und deshalb ist es so ungeheuer wichtig, dieses Wort zu kennen und zu sagen, Gott, ich stelle mich auf dieses Wort. Du hast es zugesagt, dass du das tun wirst. Und der Tag kommt, dass er es tut. Gottes Timing ist immer ein bisschen anderes als unseres, stimmt's? Wir wünschen uns ja immer die Dinge gleich, aber Gott wird es tun. Verlass dich drauf. Nun bin ich ja nicht der Einzige, der in der Bibel liest, sondern das sind viele, viele andere, die wir diese Hoffnung gemeinsam haben. Diese Hoffnung verbindet uns ja. Paulus schreibt, Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. In diesem Zusammenhang, er spricht immer im Plural. Euch, die ihr euch darauf aufbaut, die ihr auf dieses Wort vertraut, gemeinsam. Ihr sollt einmütig sein, wie Jesus Christus es euch schon gezeigt hat. Diese Hoffnung habe ich nicht allein, ich teile sie mit anderen, mit Menschen, die oft auch so ganz anders ticken wie ich selbst. Aber sie haben auch diesen gleichen Zugang im Glauben und Vertrauen auf dieses Wort. Dort in der Gemeinde in Rom, an die Paulus geschrieben hat, prallten ja die Kulturen aufeinander. Das wusste Paulus, dass die Gemeinde sich sehr bunt zusammengesetzt hat. Da gab es Judenchristen, die waren in der Synagoge groß geworden, mit einer Frömmigkeit, mit einer Kultur, die an manchen Stellen sehr eng gefasst war. Und da gab es die ehemaligen Heiden, die ganz andere Götter angebetet haben, die keine Ahnung hatten, was da in der Synagoge so passierte, die mit den Werten nicht vertraut waren. Und die hatten manches Mal Mühe, miteinander umzugehen. Ob es das Thema Essen und Trinken war, das Einhalten von bestimmten Feiertagen, da gab es genug Differenzen und Zündstoff, immer wieder. Und Paulus erinnert sie, ermutigt sie zu einem Lebensstil nach dem Vorbild von Jesus, wie er es euch gezeigt hat, so sollt ihr leben. Und Christus lebte nicht für sich selbst. Paulus fordert raus, dass man nicht übereinander urteilt, sondern so lebt, dass man niemand behindert und keinen von Gottes Weg abbringt. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Ist nicht immer leicht. Durch die Jahrhunderte Kirchen, Jahrtausende Kirchengeschichte erlebt man es immer wieder, dass diese Probleme, die Gemeinde schon in den Anfängen hatte, auch bis in die Gegenwart sich ziehen. Als Graf Ludwig von Zinzendorf sein Gut für Menschen öffnete, die um ihres Glaubens willen verfolgt wurden, kamen sie alle an ihre Grenzen. Das war so ein Ballungsort von unterschiedlichsten Frömmigkeiten und unterschiedlichsten Vorstellungen. Außer den Meeren sind auch noch aus ganz Deutschland Anhänger der verschiedensten religiösen Strömungen nach Herrnhut gekommen, die sich hier ein Leben in brüderlicher Gemeinschaft frei von Verfolgung erhofften. Jede Gruppe aber beharrt auf ihrer Position und ihrem speziellen Weg zum Heil. Zinzendorf, könnt ihr euch vorstellen, hatte alle Hände voll zu tun und suchte jede Gelegenheit, um auf die Herzen seiner Leute einzuwirken. Am 13. August 1727 tragen sie in der Kirche dem Herrn ihre Nöte mit Sektiererei und Trennung vor und bitten ihn innig darum, er solle sie die rechte Natur seiner Kirche lehren. Und dann haben sie miteinander Abendmahl gefeiert. Und bei dieser Abendmahlsfeier, da wurden alle Anwesenden von einer starken Bewegung ergriffen. Sie spürten, Christus ist mitten unter ihnen. Ihre Gemeinschaft hat er bestätigt und gesegnet. Und dieses Abendmahl betrachten die Herrnhuter als die geistliche Geburtsstunde ihrer Brüdergemeine. Im Jahr 1732, das sind so 285 Jahre her jetzt, da zogen die beiden ersten Brüder unter der geistlichen Leitung des Grafen Zinzendorf aus, um die frohe Botschaft zu verkündigen und die Lebensumstände der Menschen zu verbessern. Sie wurden einmütig. Sie nahmen einander an, sie haben es dann gelernt. Aber das sind immer wieder die gleichen Themen, die uns herausfordern. Das fällt nicht einfach nur so vom Himmel, das ist etwas, wozu jeder sich auch entscheidet. Dazu sind wir ganz besonders beauftragt worden. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Das lernen wir von Jesus. Unsere gemeinsame Hoffnung, die uns verbindet, fordert uns auch heraus, sie gemeinsam zu leben. Können wir das jetzt, wenn wir in der Adventszeit leben, wenn wir uns auf das Ziel unseres Glaubens ausrichten, dass er wiederkommen wird, auch dich und mich motivieren, einmütig zu sein. Hey, es gibt Unterschiede und die müssen wir nicht weg verstecken. Aber das, was uns verbindet, ist so viel größer und stärker, so viel mächtiger, dass wir uns darauf konzentrieren. Wo bin ich persönlich gefragt und was könnte alles passieren, wenn ich das ernst nehme? Und schließlich führt diese Hoffnung einfach zu Anbetung. Man kann gar nicht mehr anders. Man kann gar nicht mehr anders. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Wow, durch gegenseitige Annahme ehre ich Gott. Ich habe noch gar kein Lobpreislied gesungen. Ja, das fängt aber schon damit an, dass ich den anderen annehme, rechts und links. Ja, guckt euch doch mal um, einen kleinen Augenblick, dem anderen in die Augen. Aha, du auch, sie auch. Ich bin froh, dass es dich gibt, ich nehme dich an. Schon allein dadurch wird Gott geehrt. Ist euch das hiermit neu bewusst geworden? Durch die gegenseitige Annahme ehrt ihr Gott, den Vater. Und so geschieht Anbetung, wie es dieser Bibeltext ausdrückt, auf zweifache Weise. Durch unseren Mund. Ich bin so froh, dass wir Lobpreiszeit haben, wo wir ganz bewusst Zeit reservieren, Gott zuzusingen und ihm zu begegnen. Es ihm auch zu sagen, danke, wie ihr uns da heute Morgen wieder geholfen habt. Es tut so gut. Aber das ist für ihn. Für ihn. Und das ist dann so stark, wenn wir Gott loben und anbeten. Ich bin gespannt auf diesen Flashmob in der Schlüsselgalerie. Da werden wir zwei Lobpreislieder singen. Das wird die Menschen, die zum Einkaufen gekommen sind, sehr überraschen. Aber die sollen etwas wahrnehmen von Gottes Gegenwart. Das wird die Menschen anziehen. Da ist die Luft anders. Das verändert sich die Atmosphäre im Schlössle. Also allein schon deshalb solltet ihr dabei sein, um das zu erleben. Dort, wo Menschen sich gegenseitig angenommen haben, dort, wo sie sich selbst nicht mehr persönlich so wichtig nehmen, sondern Jesus das Zentrum ist, dort, wo man über sich selber anfängt zu lachen, dort spricht man gern über Gottes Liebe. Und dann ist da dieser versöhnliche Lebensstil. Bei einer grundsätzlichen Liebe, Annahme und Vergebung fühlt man sich willkommen, da fühlt man sich wohl. Dort, wo man den ersten Schritt auf die anderen Personen zugeht, dort, wo man auf die eigenen Rechte verzichten lernt, um ein größeres Ziel zu erreichen. Dort, wo man sich so verhält, dass es dem anderen hilft und er im Glauben ermutigt wird. Dort wird Gott geehrt. Und das soll von Gemeinde ausgehen, von uns. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, die sehr ermutigend ist, die das Miteinander, das Gott verherrlicht, so schön zum Ausdruck bringt. Ein Professor der Medizin stirbt und seine drei Söhne lösen seinen Haushalt auf. Die Mutter war schon lang vorher gestorben und der Vater hatte mit einer langjährigen Haushälterin alleine gelebt. Im Arbeitszimmer des Vaters fanden die Söhne neben vielen wertvollen Dingen in einem Schrank ein steinhartes halbes Brot. Da ist es. Ob es so ausgesehen hat, weiß ich nicht, aber. Die Haushälterin wusste, was es mit diesem Brot auf sich hatte. In den ersten Jahren nach dem Krieg war der Professor todkrank. Da schickte ihm ein guter Freund ein halbes Brot, damit der Professor etwas zu essen hatte. Der aber dachte an die viel jüngere Tochter eines Nachbarn und ließ dem Mädchen das Brot schicken. Die Nachbarsfamilie aber machte das wertvolle Brot nicht für sich behalten und gab es an eine arme Witwe weiter, die oben im Haus in einer kleinen Dachkammer hauste. Die alte Frau aber brachte das Brot ihrer Tochter, die mit zwei kleinen Kindern ein paar Häuser weiter wohnte und nichts zu essen hatte für die Kinder. Die Mutter dachte als sie das Brot bekamen, an den Medizinprofessor, der todkrank lag. Sie sagte sich, dass er ihrem Jungen das Leben gerettet und kein Geld genommen hatte. Und nun hatte sie eine gute Gelegenheit, es ihm zu danken, und ließ das Brot zum Professor bringen. Wir haben das Brot sofort wieder erkannt, sagte die Haushälterin. Unter dem Brot klebte immer noch dieses kleine Papier. Als der Professor sein Brot wieder in der Hand hielt, sagte er: Solange noch Menschen unter uns leben, die so handeln, braucht uns um unsere Zukunft nicht bange zu sein. Dieses Brot hat viele satt gemacht, obwohl keiner davon gegessen hat. Dieses Brot ist heilig, es gehört Gott, und so legte er es in den Schrank. Er wollte es immer wieder ansehen, wenn er mal nicht weiter wusste und die Hoffnung verlor. Es war das Brot der Hoffnung. Unsere Hoffnung soll wachsen, wenn wir auf das Wort Gottes schauen, seine Verheißungen für diese Welt, für unser Leben sehen. Dann geben wir es weiter und da werden noch viele satt. Und unsere Hoffnung wächst. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Lasst mich beten. Vater im Himmel, danke, dass wir so unglaublich reich beschenkt sind, weil wir dein Wort haben, das sich erfüllt. Und wir danken dir, Herr, für so viele gute Erfahrungen, die wir schon persönlich gemacht haben, wo du unseren Glauben damit gestärkt und aufgebaut hast. Und danke, dass du gerade in dieser Adventszeit, wo wir daran denken, dass du ein Ziel hast mit diesem Universum, mit dieser Welt, dass wir unsere Hoffnung auf dich richten, auf den wiederkommenden Herrn, der das letzte Wort hat. Danke, dass wir in dir immer Hoffnung haben dürfen, egal was kommt. Dafür ehren wir dich im Glauben. Amen.